Und natürlich, wenn du dein Land sauber hältst, indem ein anderes Land komplett zugemüllt wird. Ihr kennt ja diese Mülldeponien da in Afrika, wo Leute irgendwie versuchen, noch Edelmetalle oder irgendwie solche Geschichten aus Platinen rauszunehmen. Das ist ja, also diese Erde, die muss ja komplett vergiftet sein.
Das ist schon übel, gell?
Ja, und da, und wir können da sagen, ja, bei uns ist ja schön.
Da war einfach nicht so dieses Verständnis, glaube ich, für Müll an sich da. Ne? Da hat man das Zeug einfach so, wenn man Bock hatte, im Hinterhof verbrannt oder es hing irgendwie in Beuteln an Bäumen.
Es ist für uns total wichtig, dass wir nicht mit den Konsequenzen unserer Handlung konfrontiert werden. Würden wir nämlich ständig überall unseren Müll sehen, dann würden wir vielleicht auch sagen so, ja Mensch, eigentlich ist vielleicht ein bisschen scheiße, dass wir hier so viel Müll produzieren. Hallo.
Hallo.
Mein Gott, ich immer, wenn ich unseren Discord aufrufe, sehe ich, wie schnell so eine Woche einfach vergeht. Ne? Aber mir kommt es noch gar nicht vor, als wäre es eine Woche gewesen, dass wir bestimmte Themen am Ende nach unserer letzten Aufzeichnung besprochen haben.
Das ist der große Lester-Chat nach der Aufnahme.
Mhm. Stimmt, also ich habe immer das Gefühl, dass die Gespräche vor und nach der Aufnahme immer länger gehen als die eigentliche Aufnahme.
Ja, weil da vieles dabei ist, was man sich, glaube ich, in der Aufnahme nicht mehr traut zu sagen. Ne? Aber es muss trotzdem irgendwie los. Man muss es trotzdem loswerden.
Der wöchentliche Filmgossip, den wir jetzt nicht mehr im Podcast besprechen dürfen.
Aber echt.
Bei mir ging die Woche auch sauschnell rum, weil ich einfach noch kranker geworden bin nach der Aufnahme. Kennt ihr das? Normalerweise ist es ja so, man ist so maximal ist man so eine Woche krank. Also Corona war länger, bisschen, das waren so 10 Tage bei mir. Aber meistens ist man nach einer Woche, da hatte man dann Husten und Schnupfen und dann geht's eigentlich wieder. Dann kann man so wieder raus und macht so sein Ding. Und bei mir ist es einfach immer schlimmer geworden. Nach unserer letzten Aufnahme, da hatte ich ja schon hart gehustet. Übrigens habe ich gesehen, ich habe es nicht geschafft, alle Huster rauszuschneiden. Irgendwo ist mir einer durchgeschlüpft. Aber bei mir wurde es dann immer schlimmer. Und meine Erkältung ist von der Lunge hochgewandert in die Nase. Und dann ist es noch weiter hochgewandert. Und Leute, ich musste recherchieren. Es gibt sowas, das nennt sich Augengrippe. Und das heißt, du hast quasi Schnupfen in den Augen.
Boah.
Das heißt, der ganze Schnodder, der eigentlich in deiner Nase ist, kommt dann aus den Augen. Und das ist ein richtiger Abfuck.
Sehr ekelhaft.
Das ist richtig scheiße.
Also, und man kann dann Schnodder aus deinem Auge, oder was?
Ja. Und das Ganze ist nämlich so, das kann man ganz schlecht von der Bindehautentzündung zum Beispiel unterscheiden.
Mhm.
Aber Bindehautentzündung ist halt bakteriell. Und Schnodderaugen sind halt wie von einem Virus ausgelöst.
Boah, ich sag dir, jetzt wo du das erzählst, brennen meine Augen direkt wieder.
Ich bin morgens aufgewacht, also eigentlich so mitten in der Nacht irgendwie, und meine Augen sind nicht aufgegangen. Und dann habe ich die versucht so zu reiben und es hat höllisch wehgetan, weil das einfach verkrustet war.
So,
das war einfach verkrustet. Schleim auf
kurzer
den Augen.
Disclaimer, es wird richtig eklig. Wird es nur schlimmer, oder?
Und dann passierte Folgendes. Nein, ja, das war schon das Schlimmste. Ich meine, eigentlich sagt man sowas ja nicht mehr, aber irgendwann musste ich meine Mama anrufen. Weil ich wusste mir auch nicht mehr zu helfen. Das brennt, das ist total scheiße, meine Augen sind trocken wie Sau. Ich habe auch ausgesehen, ne? Das ist wirklich, als hätte ich 50 Joints durchgezogen.
Und kannte die Augengrippe?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob die es kannte, aber die wusste sofort, was zu tun ist. Und das, sowas ist halt einfach Gold. Das ist
Kamillentee ins Auge.
Woher weißt du das?
Das wäre mein erster Guess, wenn ich jetzt sowas hätte.
Kamillentee.
Also,
du hättest auch mich anrufen.
Ich wollte gerade sagen, wenn das nächste Mal deine Mom gerade nicht rangeht, dann rufst du direkt Jan an. Ja.
Aber so eine Telefon, wie früher, so eine Telefonliste, wo man
Notfallkontakte.
Ja, genau. Mhm. Ja, gut zu wissen, dass der Jan, der, 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 der kennt sich mit sowas aus. Der ist ein bisschen, der ist immer vorbereitet für so kleine Sachen, die so nervig sind. Ich habe wirklich einfach nur den Beutel genommen und habe mir damit die Augen so abgewischt. Und es hat einfach sofort gewirkt. Also, wirklich, nach dem ersten Mal dachte ich schon, oh, das fühlt sich aber gut an. Dann habe ich es nochmal gemacht, eine halbe Stunde später, und dann war es im Prinzip weg.
Kamillentee for
President. Und so habe ich 3 Tage gelitten. Richtig krass. Kamille. Danach habe ich erstmal die Studienlage gecheckt zu Kamille, und es ist tatsächlich auch ganz gut erforscht, dass das extrem gut gegen Entzündungen hilft und so. So, das war meine Woche.
By the way, apropos Augenprobleme, hast du mitgekriegt? Also ich habe es mitgekriegt, weil ich im Januar schon angefangen habe, dass mir die Augen brennen zum Teil und ich viel niesen musste. Dass einfach seit Januar oder Dezember schon die Haselpollen unterwegs sind. Und jetzt gibt es richtig apokalyptische Prophezeiungen und Prognosen. Und zwar sind die Winter inzwischen so warm, dass wir wahrscheinlich das ganze Jahr als Pollensaison haben.
Yay!
Es gibt keinen Winterbreak mehr, wenn es dumm läuft.
Oh, oh.
Also das Ding ist, ich weiß ja immer, ich kannte das ja schon. Ich bin ja seit gut, oh Alter, das sind jetzt auch schon 5, 6 Jahre. Bin ich jetzt ja auch schon im Pollen-Game. Kam bei mir auch plötzlich. In einem Frühjahr hat es auf einmal angefangen. Und ich weiß nicht, es gibt immer so diese, seit 6 Jahren falle ich immer wieder drauf rein. Also jetzt dieses Jahr und ich glaube letztes Jahr nicht, aber die Jahre davor. Ich merke so, Augen jucken ein bisschen, ich muss ein bisschen niesen, ein bisschen schneuzen. Und jedes Jahr dachte ich, cool, Alter, es ist nicht mehr so schlimm wie im Vorjahr, so langsam gewöhne ich mich dran. Bis ich irgendwann mal gecheckt habe, nein, das sind jetzt die, als erstes kommt die Hasel. Gegen die bist du halt nicht so richtig allergisch, nur so ein bisschen. Aber der Killer kommt ab April, die Birke.
Ja, Mann.
Und die geht bis Juni. Mitte, Ende Juni irgendwie. Und aber da habe ich auch das Gefühl, dass es nur die ersten 2, 3 Wochen sind und dann hat mein Körper irgendwie, vielleicht sollte ich mir einfach mal ein paar Pollen, vielleicht sollte ich mal die Luft immer so filtern, dass ich es mir immer schon im Januar ins Auge kippe. Einfach damit ich dann, wenn es dann hardcore wird, dass mein Körper sich schon irgendwie drauf eingestellt hat.
Ja, irgendjemand hat es doch gemacht sogar, hat sich da in ein Feld gelegt, weil er nicht zur Musterung wollte. Und mit der übelsten Allergie hin wollte, hat sich ins Feld gelegt, hat übelste Allergie gekriegt und war in der nächsten Woche geheilt.
Ach so, das ist wahrscheinlich so das mit dieser Hypersensibilisierung, oder? Im Prinzip, was der gemacht hat.
Das kann natürlich auch so eine urbane Legende sein, aber.
Aber ich frage mich da manchmal, ohne das jetzt recherchiert zu haben, aber gab es früher auch schon so viele Allergien? Oder ist es so eine Geißel der Moderne, die wir da gerade haben? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Mensch immer mehr so zerbrechlich wird auf eine Art. Ne? Aber wir haben 12.000 Unverträglichkeiten.
Also ehrlich gesagt, glaube ich, muss das ein Neuzeitding sein, oder? Also ich meine, mit all den Beschwerden, die man jetzt hat, mit so vielen Leuten, die zum Beispiel auch eine Brille tragen, ne? Also jetzt gar nicht die 100%ige Sehstärke haben, wie viele Leute auch allergisch gegen Sachen sind, da frage ich mich echt, wie der Mensch überhaupt überlebt hat. Das muss schlimmer geworden sein, glaube ich. Ohne es zu wissen jetzt.
Ja, ist geil. Jetzt erstmal mit so gefühlten Wahrheiten. Aber ich finde auch. Also ich kann mir auch vorstellen, das liegt dran, dass wir jetzt halt einfach, dass wir so nach und nach die Hygiene so krass erhöht haben.
Ja, aber irgendwie schon, ne?
Ne? Ich kann mir das schon vorstellen. Anscheinend wird ja auch der menschliche Körper immer kälter. So. Was wir noch früher gelernt haben, war 37 Grad, ist normal.
Die hat man eigentlich nie, ne?
Oh, die hast du eigentlich nie. Du hast 36, sonst irgendwas. Und das ist anscheinend so ein statistisches Ding, was man sich nicht so richtig erklären kann auch, dass einfach alle Menschen, alle Körper hier in Mitteleuropa werden kühler. Und da kann man sich, und da denke ich auch, das liegt vielleicht daran, dass wir halt die Hygiene so erhöhen, dass der Körper einfach auch nicht mehr so warm sein muss.
Also ich habe jetzt mal ganz kurz ein paar Punkte, die ich jetzt ganz schnell in Google gefunden habe, warum man heute heftiger auf Heuschnupfen reagieren könnte. Also dieser Text spricht jetzt nicht im Konjunktiv, aber da ich ihn nicht komplett gelesen habe, spreche ich jetzt meinem Kollegen.
Du hast literally 5 Sekunden gerade Zeit gehabt. Ich bin jetzt sehr gespannt.
Und zwar ist es so, dass unter anderem die Pollen aggressiver werden, weil aufgrund der Luftverschmutzung müssen sich oder generell der Luftbedingungen passen sich natürlich auch die Bäume an und bilden resistentere und stärkere Pollen auf. Und die reizen oder haben auch unter Umständen mehr Auswirkungen auf unser Immunsystem.
Geil, es ist also genau andersrum.
Außerdem werden unsere Schleimhäute durch die generellen, also durch die Luftschadstoffe, die generell schon in der Luft sind, auch mehr gereizt als früher. Dann ist es halt auch so, dass, weil es wenig regnet, auch die Luft auch gar nicht richtig ausgefiltert wird. Weil wir alle, also die Allergiker kennen es ja, wir lieben Regen im Frühling. Weil ich gucke dann immer aus dem Fenster und denke so, hoffentlich, also und ich freue mich über die dicksten Regentropfen, weil ich mir denke, mit jedem Regentropfen werden einfach so viele Pollen gerade eingefangen. Hast du noch nie so gedacht, Brizi?
Na, ich bin mir immer nicht sicher, ob das denn nicht zu einem Tiefdruckgebiet führt und das dann die Pollen einfach weiter unten behält und das noch schlimmer macht. Aber ich mag Regen, also vermutlich fühlt es mein Körper genauso.
Und es werden anscheinend aufgrund der gestiegenen Kohlendioxidkonzentration mehr Pollen produziert als früher.
Alter, jetzt aber mal ganz ehrlich. Ich habe jetzt gerade versucht, ich habe gerade gesagt, bestimmt weil wir so hygienisch sind. Und alles, was du gerade sagst, ist genau das Gegenteil davon. Und jetzt.
Also ich sag das nicht, das war jetzt ganz schnell kurz.
Ja, genau, aber ich meine, das war jetzt ja wirklich eine 5 Sekunden Google-Recherche, die einfach genau das Gegenteil sagt. Und jetzt überlege ich gerade, ob das sich gar nicht ausschließt, sondern ob das vielleicht 2 Seiten derselben Medaille sind.
Also ich habe ja als aus meiner persönlichen Wahrnehmung ja, wie gesagt, das Gefühl, dass ich nach 2 Wochen, meistens um Ostern rum, dass es mir dann wieder gut geht, obwohl ja Pollenflug der Birke zu der Zeit ja noch nicht aufgehört hat. Trotzdem kann ich eigentlich Cetirizin und Vivitrin heißt es, glaube ich, ne? Mhm. Kann ich eigentlich nach 2 Wochen sein lassen. So, das ist 2 Wochen, brauche ich Augentropfen und eben halt mal eine Tablette. Aber nach 2 Wochen hört es auf. Deswegen glaube ich schon, dass man da irgendwie sich dann auch wieder sensibilisiert oder desensibilisiert. Und ich weiß es nicht, aber so oder so sind es gruselige Prognosen.
Aber auch schön zu hören, dass der menschliche Körper jetzt nicht tendenziell schwächer wird, sondern einfach mehr und krasseren Sachen ausgesetzt ist. Ich hätte es noch ein bisschen erschreckender gefunden, wenn es jetzt heißt, ja, der menschliche Körper macht einfach immer mehr und mehr schlapp.
Ja, aber was ich gerade noch sagen wollte, weil ich habe nämlich auch einen Bericht gelesen, erst vor kurzem, dass die Plastikhersteller, die Plastikindustrie jetzt irgendwie wieder gerügt wurden. Da gab es jetzt irgendwie eine riesen Untersuchung, wo wieder mal festgestellt wurde, war schon mal so, dass man Plastik überhaupt nicht geil recyceln kann und dass es eigentlich auch nicht gemacht wird und dass es einfach nur sozusagen in Mikroplastik verwandelt wird oder in halt irgendwo liegt auf irgendwelchen Müllkippen. Und dass die Plastikindustrie mit ihrem Recycling-Move eigentlich einen totalen Hoax gefahren hat, so die letzten Jahrzehnte, oder wie lange das jetzt schon geht. Und deswegen ist bei mir gerade dieses Thema so ein bisschen auf dem Schirm, von wegen was Müll und so. Und deswegen fand ich das gerade so witzig, weil ich sag, wir sind viel hygienischer geworden. Du sagst, es liegt überhaupt nicht daran, es liegt an den Schadstoffen in der Luft. So, und jetzt denke ich mir, ja, wahrscheinlich ist das genau der Preis, den wir auch dafür zahlen, dass wir sozusagen so eine Pseudo-Hygiene oder eigentlich eine höhere Hygiene haben, weil wir den ganzen Müll ja wegschaffen von uns, aber der ist nicht weg, sondern der ist halt in der Atmosphäre. So, wir verarschen uns selber und es kommt in Form von einer Allergie vielleicht wieder zu uns zurück. Das ist alles ein Kreislauf. Also, ist es für euch auch so? Weil ich hab mir eigentlich nie Gedanken über Müll gemacht. So, irgendwann in der Schule lernt man, Müll trennen ist wichtig. Und das juckt dich erstmal nicht. Dann kriegst du ein paar Mal von deiner Mutter auf die Finger, weil du den Müll nicht getrennt hast. Und irgendwann geht dir das halt so in Fleisch und Blut über. Aber letztendlich ist es doch so, dass man sich nicht wirklich Gedanken drüber macht, oder? Über seinen Müll.
Doch, ich tatsächlich mache mir viel Gedanken über meinen Müll.
Ja?
Also, das ist jetzt ungelogen. Weil, also, ich weiß auch nicht, warum das nicht bundesweit einheitlich ist, aber in Baden-Württemberg wird gefühlt so viel besser Müll getrennt als in Bayern. Also, als ich nach München gezogen bin, war ich ein bisschen schockiert, weil München hat genau 3 Mülltonnen. Das ist einmal Papier, einmal Bio und alles andere kommt in Restmüll. Da gibt's keinen gelben Sack.
Nee, die Idee ist aktuell noch, glaube ich, dass du diesen Plastikmüll zu den Containern bringst. Aber die Frage ist halt, wer macht das wirklich?
Ich. Prinzi war dabei.
Ja, das stimmt.
Genau, ich habe damit auch angefangen. Ich muss sagen, ich habe es lange tatsächlich nicht gemacht. Habe dann aber irgendwann damit angefangen, weil ich mich auch mehr und mehr mit der Mülltrennung beschäftigt habe. Und da kannst du es dann sehr klar auftrennen. Ne? Da hast du dann, kannst du auch deine ganzen Glasflaschen, bringst du da hin und trennst sie sogar nach Farbe. Aber ich glaube, das ist halt...
Aber das ist ja nicht fortschrittlich, das ist ja total
nee,
dumm.
Nee, aber ja, natürlich ist es dumm.
Das Bewusstsein dafür ja gar nicht herrscht.
Ja, erstens das und zweitens, weil es immer noch darauf plädiert, dass die Leute den Weg in Kauf nehmen. Aber es gibt genügend Leute, die zu faul dafür sind, die Sachen überhaupt zum Container zu bringen. Und dann hauen sie es bei sich einfach in den Hausmüll.
Also ich bin schon sehr, was das angeht, weil ich habe irgendwann mal... Vor vielen, 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 vielen Jahren. Da war ich in meinem Teenager-Alter. Und habt ihr das manchmal, wenn ihr irgendwie, wenn es bei euch plötzlich so einen Schalter umlegt und ihr habt plötzlich so eine neue Angst, die davor nicht da war?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und die kommt ganz plötzlich, also so völlig unerwartet. Und manchmal geht es nach einer Weile wieder und das ist überwunden. Und diese eine Sache ist bei mir aber immer geblieben. Und bei mir kam irgendwann mit 15, 16 aus heiterem Himmel dieser Gedanke, nichts ist unendlich. Jeden Rohstoff, alles, was wir gerade herstellen, wird irgendwann mal weg sein. Und seitdem, also ich bin wie alle auch ein Opfer des Konsums, aber seitdem sind mir solche Angaben, wie es wurden 50 Millionen Playstations hergestellt, ist mein erster Gedanke immer, Alter, das ist, also diese Menge an Plastik und Zeug, die dafür abgebaut, hergestellt und erzeugt werden musste, ne?
Ja.
Für eine einzige Sache, ne? Ich krieg jedes Mal, ich weiß, ich klinge jetzt wie der schlimmste Ökobauer, aber ich bin der Meinung, so billig Plastikscheiß wie Überraschungseier gehören einfach verboten. Weil dieses Plastik, was halt hergestellt wird, zum Beispiel für Überraschungseifiguren, damit wird ja nicht gespielt. Oder diese absoluten Billig-Plastik-Spielzeuge, ne, die du manchmal so, also ich mache. Wenn du jetzt in Kroatien oder sonst wo oder in solchen Wochenmärkten da auf diesen billig, diese Marktstände, Spielsachen, ne, diese, meistens sind es irgendwelche Pfeilpistolen oder so, ne, die aus billigstem Plastik hergestellt wurden, wo du einfach weißt, niemand wird je wirklich mit diesem Zeug spielen. Das ist einfach völlig für nichts produzierte Scheiße. Und da kriege ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich sowas sehe. Und das kam bei mir mit 15, 16 und es hat mich seitdem nie wieder losgelassen. So, und wenn ich höre, und ich finde zum Beispiel das ganz schlimm, ehrlich gesagt, bei Apple, also eigentlich verabscheue ich diese Firma für alles, wofür die steht, ne? Weil dieses, oder generell, ne, auch diese Handyhersteller, Apple produziert absichtlich ja Produkte, die im besten Fall nur ein Jahr genutzt werden, damit du dir dann das Neue kaufst, ne? Und die ganzen Apple-Jünger kaufen sich natürlich das neueste iPhone, weil, naja, hat ja 0,2% mehr Leistung als das iPhone letztes Jahr. Also brauche ich unbedingt das neue iPhone. Und was passiert aber im Endeffekt? Keiner hat dann mehr Bock auf das alte. Gut, manche verkaufen es ab. Bei vielen landet es irgendwo in der Schublade. Mir fehlt da komplett das Verständnis dafür, dass ein iPhone, also ich habe jetzt zum Beispiel bei meiner Vertragsverlängerung bewusst gesagt, ich will kein neues Handy. Ich werde dieses Handy mindestens 4 Jahre benutzen. Und wenn in 2 Jahren der Vertrag wieder ausläuft und das Handy an sich gut läuft, dann werde ich wahrscheinlich einen Akku tauschen lassen nach 4 Jahren und werde es nochmal weiter nutzen. Einfach, weil ich so ein mega schlechtes Gewissen langsam habe, ständig irgendwie Elektronik, die eigentlich gut funktioniert, auszutauschen.
Ich habe jetzt gerade für 100 Euro nochmal den Bildschirm von meinem iPhone 10. Von dem X austauschen lassen, weil der kaputt war, weil ich es auch nicht eingesehen habe, jetzt irgendwie das Ding wegzuschmeißen, weil es an sich ja noch gut ist, und mir irgendwie ein neues zu kaufen. Und ich habe da auch, glaube ich, vor 1 oder 2 Jahren auch den Akku tauschen lassen. So, jetzt komme ich damit locker nochmal 1 oder 2 Jahre durch und dann ist auch irgendwann gut. Dann habe ich das Ding, weiß nicht, 6, 7, 8 Jahre gehabt, ist dann eh schon gut.
Das Problem ist halt bei Apple, dass die irgendwann oder generell bei so Handyherstellern, dass die irgendwann sagen, naja, ab jetzt wird dein Handy halt nicht mehr mit Updates bestückt.
Ja.
So, da wirst du halt irgendwie dazu gezwungen, ne? Ja, also ich verweigere mich dieser, ich brauche ständig den neuesten Shit und so und ich definiere mich jetzt über den elektronischen Scheißkram, den ich mit mir rumtrage. Ich muss echt sagen, ich habe auch irgendwie insgeheim immer schon die Leute, ich fand immer, ihr kennt ja auch die Leute, die mit wirklich diesen Uralt-Handys noch rumlaufen, ne? Also die irgendwie immer noch mit einem Handy von 2018 rumlaufen. Und ich denke immer so, wenn ich sowas sehe, und meistens haben die Leute auch eine spezielle Ausstrahlung, wo ich mir irgendwie denke, irgendwie finde ich cool. Weißt du so, weil man muss ja auch sagen, hier in München, in den Kreisen, in denen wir uns bewegen, da ist tendenziell ja schon eher die Tendenz zu, ich hätte gern spätestens alle 2 Jahre mein neues Handy.
Ja.
Und viele definieren sich auch ein bisschen durch die Gadgets, die sie so nach außen zeigen können. Na? Weil das Auto ist in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so das Prestigeobjekt. Plus in München oder in jeder anderen Großstadt ist das Auto eh nicht mehr wirklich praktikabel. Ja. Also worüber kann ich mich definieren? Ne? Ich merke auch die Leute, die es jetzt langsam zu ein bisschen Geld schaffen, dass die jetzt alle anfangen, mit den Einsteiger-Rolex-Modellen rumzurennen.
Mhm. Nee, echt jetzt?
Ja, ja, also klar. Da wird dann plötzlich, auf einmal triffst du Leute, die dann plötzlich so mit so langsam mit so Uhren, Luxusuhrenwissen um die Ecke kommen, wo man sich irgendwie fragt, so ja, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Und irgendwie versucht man sich so halt, ja, die Gadgets, die man so hat, die werden so zum Statussymbol. Und da muss ich sagen, finde ich die Leute, die voll drauf scheißen und eben halt sagen, nee, mein Handy ist doch voll gut. Also ich brauch nicht mehr, das für alles, was... Finde ich eigentlich, finde ich erstrebenswert. Ein erstrebenswertes Ziel, diese, ja, überleg mal, jeder Mensch würde nur alle 5 oder 6 Jahre sich ein neues Handy kaufen. Und nicht mehr einmal im Jahr oder alle 2 Jahre.
Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich werde auch manchmal echt ein bisschen belächelnd angeguckt, wenn ich dann in der S-Bahn stehe und meine Kopfhörer mit Kabel so auseinanderfriemel, weil ja alle schon ungefähr seit 5 Jahren mit AirPods rumlaufen und ich mich da bisher auch gegen geweigert habe.
Aber du hast ja Bluetooth, also das iPhone 10 hatte doch bestimmt schon.
Ja,
Bluetooth.
Ja, natürlich. Aber
das war das erste iPhone, was über 1.000 Euro
absolut
gekostet hat.
Aber solange die Dinger funktionieren, sehe ich es nicht ein, die einfach wegzuhauen.
Guck mal, und früher war das sogar ein Markenzeichen für auf die ganzen Apple-Sachen, ne?
Ja, iPod Touch, ne? Wo diese Werbevideos, wo du die Silhouetten gesehen hast und nur die weißen Kopfhörer, ne? Ja, voll.
Genau.
Das war voll
nur das Kabel.
Ding. Ja.
Das Kabel war wichtig damals und dann zack, bumm, weg, alles klar. Ja. Jetzt ist es neu.
Jetzt kriegst du mittelwertig, also jetzt kriegst du von Apple halt so Kopfhörer in einer, sagen wir mal, mittelwertigen Qualität verkauft für arschviel Geld. Was kosten AirPods? 200 Euro?
Wahrscheinlich so, ja.
Also der Typ in Berlin vorm Hotel wollte mir für 40 Euro verkaufen.
Ja, waren es Originale?
Original, sogar noch verschweißt.
Also hing da irgendwo vielleicht noch Blut oder so dran? Oder ein Stück Gehirn? Weißt du, guck mal, das ist halt so verrückt. Also das ist diese Verkaufsstrategie, dieses Upselling von Apple, das ist wirklich, eigentlich gehört das fast schon verboten. Weil es gibt auch, wie ich jetzt sehe, von den AirPods gibt es eben auch verschiedene Variationen. Es beginnt bei 150 und endet bei 579, wow. AirPods Max.
Wahnsinn.
AirPods Pro, AirPods. Genau, dritte Generation. Also, es ist, also wirklich, es tut mir leid. Ich gönne jedem sein Fable für Apple, aber es ist wirklich eine Drecksfirma. Die, wenn wir jetzt in diesem Kontext über Müll sprechen, eine der schlimmsten Firmen ist, die es gibt. Weil, wusstet ihr, dass Deutschland Exportweltmeister oder ich glaube auf Platz 3 der Länder ist, die am meisten Müll woanders hin exportieren?
Genau das, also oder sagen wir mal, einen Teil davon habe ich tatsächlich erst, als ich bei der S-Bahn stand, gelesen. Weil Deutschland jetzt, glaube ich, im letzten Jahr 51.000 Tonnen mehr Plastikmüll nach Asien verschifft hat als das Jahr zuvor.
Ja.
Ja.
Boah.
Und es ist das, was Briz ja schon gesagt hat, dieses, ne, man entledigt sich irgendwie Müll und denkt, er ist weg, aber, und auch das, wo dann Deutschland immer so tut, ja, irgendwie bei uns ist alles so sauber, wir sind alle so super toll und wie kann man nur so im Dreckloch leben, ist aber natürlich leicht zu sagen, wenn man den Dreck, den man produziert, einfach woanders abkarrt und dann sagt, euer Problem jetzt.
Ja.
Und natürlich, wenn du dein Land sauber hältst, indem ein anderes Land komplett zugemüllt wird. Ihr kennt ja diese Mülldeponien da in Afrika, wo Leute irgendwie versuchen, noch Edelmetalle oder irgendwie solche Geschichten aus Platinen rauszunehmen. Das ist ja, also diese Erde, die muss ja komplett vergiftet sein.
Das ist schon übel, gell?
Ja, und da, und wir können da sagen, ja, bei uns ist ja schön. Aber es ist diese Plastik-Irrsinn, der hier stattfindet. Na, du hast ja teilweise, also Süßigkeiten ist das Allerschlimmste. Du hast ja bei, wirklich gefühlt bei 50% aller Süßigkeiten ist es Packung.
Ja. Diese ganzen, diese Häppchen, ne?
Celebrations sind alle einzeln verpackt.
Die waren ja auch genau deswegen beim Film zum Beispiel zur Corona-Zeit wieder beliebt, weil die eben nochmal extra verpackt sind, weil du dann nicht in eine große Tüte reinlangen musst, sondern dann musst du erst die Moncherie-Packung aufmachen, dann liegen die nochmal in ihrer Plastikschale drin und haben dann auch nochmal eine extra Verpackung.
Ja. Da wird es dann gleich, ne? Man hat so ein Verhältnis dazu direkt, wenn es dann heißt, naja gut, wenn mehrere Leute Zugriff drauf haben, ja, dann muss es halt hygienisch sein. Da muss man es halt verpacken.
Im Endeffekt geht es doch bei dieser Verpackungswut darum, Sachen, jetzt sagen wir mal konsumierbare Sachen, so lange wie möglich haltbar zu machen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, okay, warum ist Hanuta doppelt verpackt? Du kannst doch diese Waffeln, also diese Waffeln kannst du jetzt irgendwie im 5- oder 6er-Pack in so eben halt in diesen Pappdinger machen und so. Und dann muss es halt innerhalb von 2 Wochen muss es verzehrt werden, sonst wird's Latsch. Ne? Sonst ja. Ding so. Aber machen wir nicht, weil man ja gerne auf Vorrat auch kauft. Also wisst ihr, was ich meine? So, okay, Hanuta, aber heute ist man nicht nach Hanuta, jetzt kaufe ich mir nochmal Riesen oder so oder weiß der Geier was. Wenn man aber vielleicht eben halt nicht kaufen würde im Sinne von, ich hätte gern alles, immer zugänglich, wann immer ich es haben will. Und man sagt, ach, denn diese Woche ist mir eher nach Hanuta. Dann kaufst du eine Hanuta und dann weißt du, das muss auch weg, weil sonst wird's halt so lasch oder halt, ne, so wie sagt man, wenn's halt so, wenn halt viel Flüssigkeit dann in die Waffe kommt von der Umgebungstemperatur, Umgebungsraumfeuchtigkeit. So, aber diese doppelt- und dreifache Verpackung führt ja eigentlich nur dazu, dass wir, wenn wir jetzt, also wir können so impulsiv kaufen. Wir können sagen, ich kauf's mal, vielleicht habe ich Bock, vielleicht habe ich nicht Bock. Ich bin da auch ein Opfer davon. Ich habe auch schon Sachen gekauft, weil ich im Laden dachte, ich habe Bock und dann lag's wochenlang rum und wurde nicht angerührt, weil ich dann plötzlich keinen Bock mehr drauf hatte.
Ja. Ja, man könnte indirekt damit einfach das gesamte Konsumverhalten auch ändern. Ne? Also ich meine, es ist ja nicht anders mit Obst und Gemüse. Das muss auch irgendwann gegessen werden, obwohl es teilweise in Plastik verpackt ist. Kannst es ja auch nicht ewig aufbewahren. Und da weißt du das, da kaufst du ein, was du brauchst und dann ist gut.
Ja, also warum muss Paprika zum Beispiel in Plastiktüten gepackt werden?
Immer in so Dreier.
Ja.
Diesen Dreier-Dinger. Weil es wie eine Ampel ist.
Das ist halt aber meistens in der falschen Reihenfolge, oder? Es ist rot, grün, gelb.
Ey, das stimmt.
Oder?
Es ist falsch. Aber das muss sicher. Hier nochmal an die Community. Schickt uns Bilder von Paprika-Packungen. Ob das überall falsch ist oder nur.
Oder ob
in
es
Bayern.
Komplett random ist. Aber ja, aber es ist halt irgendwie, warum? Warum? Also es wird so viel in Zeug eingepackt, was eigentlich nicht nötig wäre. Und dann so beschissene Sachen wie Ü-Eier.
Voll. Also das sind Sachen, da würde ich auch sofort sagen, da muss man dran arbeiten. Was natürlich schon auch gut läuft zum Beispiel. Ne? Also ich glaube, ich bin sehr froh über dieses Pfandsystem, dass diese ganzen Pfandflaschen und Dosen größtenteils wieder in den Automaten landen und nicht überall rumliegen. Weil ich finde, das ist was mir zum Beispiel auch sehr stark in anderen Ländern auffällt. Also auch gerade, wenn man so im asiatischen Bereich unterwegs ist. Dass da überall Tausende von Flaschen rumliegen. Also das ist auch was mir sehr stark zum Beispiel auf Bali damals aufgefallen ist oder generell, als wir in Südostasien unterwegs waren, da ist das Verhältnis zu Müll ja doch nochmal ein anderes. Klar, haben wir ja gerade schon gesagt, also da wird auch viel dorthin verschifft und abgeladen und landet über die Meere, bei denen an den Stränden und so. Aber was mich da schon auch damals sehr überrascht hat, war dieses Verhalten von den Leuten vor Ort, zu dem Müll direkt. Also da war einfach nicht so dieses Verständnis, glaube ich, für Müll an sich da. Ne? Da hat man das Zeug einfach so, wenn man Bock hatte, im Hinterhof verbrannt oder es hing irgendwie in Beuteln an Bäumen oder auch so die Tempelanlagen, die wir besucht haben, da zahlst du dann extra Eintritt, gehst rein und dann ist das Ding eine einzige Müllhalde und es interessiert auch keinen. Also da hat auch niemand so das Bedürfnis gehabt, es wegzuräumen. Das hat mich schon sehr gestört. Ich meine, klar, ich komme jetzt aus München, das ist eine sehr saubere Stadt. Da musst du wirklich genau hingucken, wenn du einen Kippenstummel finden willst. Aber trotzdem hat mich das schon krass erschreckt, muss ich sagen.
Ja, gut, wir wissen ja jetzt, wo München seinen Müll ablädt.
Ja.
Und ich glaube, das ist aber, das ist ja genau das Problem, dass wir das Gefühl haben, die haben kein Verständnis für Müll, weil es bei denen rumliegt. Aber bei uns liegt es auch rum. Nur halt gesammelt irgendwo anders, sodass wir es nicht sehen.
Ja, wobei man schon sagen muss, also es gab zum Beispiel eine Situation, da dachte ich mir wirklich so, es ist nicht dein fucking Ernst. Da sind wir in so einem kleinen Bus von der Stadt durch den Dschungel, sage ich mal, gefahren in so einen kleinen Ort mitten in der Insel in einem kleinen Bus. Und wir waren schon lange aus der Stadt raus. Wirklich eine Straße geht durch die Pampa, links und rechts. Wunderschöne Szenerie, nur Natur. Und dann hast du da den Fahrer, der dann irgendwie Packung Nüsse isst, ne? Auch wieder dreifach in Plastik verpackt gewesen. Und als das Ding leer war, schraubt er sein Fenster runter, feuert das Ding in die Büsche rein, schraubt wieder zu, alles während der Fahrt. Und ich denke mir so, es wird niemals jemand dort aufheben. Also da kommt niemand vorbei und auch, also auch kein Müllwagen oder so. Das liegt jetzt da einfach wirklich in dieser wunderschönen Landschaft, liegt da einfach so eine räudige Plastiktüte. Und das ist schon was, wo jetzt, glaube ich, von uns keiner mehr dran denken würde, sowas zu machen. So, weil wir da schon ein anderes Verständnis haben mittlerweile.
Ja, ich will, wie gesagt, ich störe mich ein bisschen an diesem Verständnisbegriff, weil ich glaube, das ist kein Verständnis. Ich glaube, das ist genau das Gegenteil von Verständnis, was wir haben. Sondern wir dürfen es nicht sehen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Es ist für uns total wichtig, dass wir nicht mit den Konsequenzen unserer Handlung konfrontiert werden. Würden wir nämlich ständig überall unseren Müll sehen, dann würden wir vielleicht auch sagen, so, ja, Mensch, eigentlich ist vielleicht ein bisschen scheiße, dass wir hier so viel Müll produzieren.
Ey, ich habe auch solche Gedanken gehabt. Ich habe mich schon gefragt, weil ich, also, ja, hey, Alter, ich bringe so viel Müll weg, ne? Also mindestens einmal die Woche an vollen Sack Müll in den Münchner Restmüll. Und ich habe mir auch schon gefragt, wenn den, ich würde gern wissen, so, also gemessen nicht an Gewicht, sondern gemessen an meiner Wohnung. Oder wahrscheinlich wird die Wohnung nicht reichen, gemessen an diesem Haus, in dem ich lebe. Wie viele Tüten Müll ich in meinem Leben schon produziert habe?
Das Volumen ist bestimmt mad.
Ich glaube, dass das mad ist. Und ich bin nur eine Person von in München 1,4 Millionen Einwohnern. Ne? Und ich bin schon jemand, der, also wie gesagt, ich gehe ja zu diesen Containern extra hin. Also, aber auch, weißt du, das ist so verrückt, weil es darf ja auch nur Plastik, es bringt ja nichts. Zum Beispiel, also wenn du Pizza bestellst, der Karton, ne? Wenn da Fett dran ist, dann darf der nicht mehr ins Altpapier.
Er kommt auf die Menge an. Wenn es ein bisschen, nur ganz wenig ist, dann kannst du ihn noch reinhauen, aber wenn es zu viel ist, dann...
Was ja noch schlimmer ist, weil jetzt geht es natürlich darum, okay, ab wann ist es zu viel, ab wann ist es zu wenig. So, das bedeutet tendenziell, wenn es aber fettig ist, schon schwierig. Meistens dann eher Restmüll. Okay, wenn es ein Tropfen Öl ist. So, aber das Gleiche ist ja mit Plastik.
Ja.
Darf ich jetzt, also weil ich zum Beispiel, ich spüle alle Plastikbecher aus, bevor ich sie da reinkipp. Ne?
So macht man es, genau.
Sehr löblich.
So, aber das geht ja nicht bei allem. So, also du hast ja auch viel Plastik, was dann im Endeffekt doch wieder im Restmüll landet, weil ich mir natürlich denke, bringt ja jetzt auch nichts, wenn ich jetzt dieses Plastik in den Plastikcontainer schmeiß und ich dann mehr oder weniger dieses ganze Plastik, was da drin ist, eh nicht mehr wirklich verwertbar mache, weil es kontaminiert wird. Und da denke ich mir so, ich bin mir ziemlich sicher, dass von den Leuten, die das Zeug in diese speziellen Plastikcontainer schmeißen, auch wieder nur ein Teil davon weiß, dass da nicht alles an Plastik reingehört.
Ja, ja.
Das heißt, da ist dann die Frage, wie viel von dem Plastik, was da drin landet, wird im Endeffekt dann wirklich wieder recycelt und wie viel landet dann halt eigentlich nur noch hinter verschlossenen Türen doch wieder im Restmüll. Und ich habe mal für so eine Serienreihe in einer Münchner Müllverbrennungsanlage gedreht. Und da haben wir den ganzen Tag, waren wir auf dieser Anlage und mit Helme und so und da war auch kein freier Zu und Ding und es waren mit Eingangsführung und so, was dürfen wir nicht. Und da habe ich so ein bisschen gelernt, wie zumindest mal im Münchner Umland mit Restmüll umgegangen wird. Ne? Und das Zeug wird natürlich alles verbrannt. Mhm. Ja, das kommt alles rein und dann wird das alles verbrannt und dann kommt da so eine Schlacke irgendwann am Ende raus. Ne? Also ein ekelhafter Brei aus halt diesem Restmüll und diese Schlacke wird quasi in Klötze gepresst, eingewickelt und dann werden die Klötze irgendwann unter Tage in alte Salzbergwerke gelagert. Da gehen die hin.
Ja, geil. Wow.
Und das ist es dann. Da ist nichts mit Recycling. Da geht unser Restmüll. Und das war ungefähr, ich würde mal sagen, 2017, als wir da gedreht haben. Und da ist natürlich wieder ein Stück vom zerbrechlichen Herz von Jan gestorben und gebrochen. Weil als ich dann nicht saß, dann stand dann in dieser Müllanlage. Und das Ding ist, du darfst zu den Leuten auch nicht sagen, ihr Schweine, denkt euch Besseres aus. Und dann musst ja, du bist ja dann, weil du bist ja Gast und so, du musst ja dann interessiert nicken und sagen, oh, ist ja interessant, ist ja, das ist ja gar nicht so schlecht und so. Und aber ne, du weißt ja, Leute, die da arbeiten, die haben dann ein ganz anderes Verhältnis dafür zu, ne? Sagen,
ja, ja, genau.
Aber da war mir irgendwie auch klar, okay, diese ganze Scheiße. Und ich würde halt gern wissen, diesen Weg, den ich da jetzt gehe, ist der sinnvoll? Oder wird das Ding dann doch wieder einfach zum Restmüll gekippt und verbrannt?
In diesem Bericht, den ich da gelesen hatte, da war das genau das Argument halt, ne, dass es so viele verschiedene Plastikarten auch gibt, dass es halt einfach keinen Sinn macht, das zusammen zu recyceln. Das geht gar nicht. So, und dann hast du halt genau das Problem, dass dann da irgendwie das ganze Zeug, was da verschieden ist, es lohnt sich gar nicht wirtschaftlich, da Leute hinzusetzen, die das dann sortieren. Oder Maschinen zu bauen, die das sortieren können. Geht's nicht. Es funktioniert einfach nicht. Und das ist die große Lüge, die uns da aufgetischt wird. Deswegen, mich würde es auch interessieren, ob das was nützt oder nicht.
Mir ist das tatsächlich aber schon mal passiert. Bei einem Projekt, für die ich gefahren bin, habe ich auch mal den Müll weggebracht. Und da bin ich auch, ich weiß nicht, ob es eine Art Wertstoffhof war oder so, aber das war auch so im Münchner Umland, vielleicht auch in Niederbayern, sage ich mal. Und da bin ich hingekommen und ich hatte vom Catering 1-2 große Säcke voll mit Plastikmüll. Ne? Die haben das schön getrennt, Pappe, extra Biomüll und halt die ganzen Plastiksachen alle in den gelben Sack. Ich komme da an, ich wollte die Säcke übergeben, wollte wieder gehen, dann sagt er, stopp, hier geblieben. Dann ist er mit mir in eine Halle reingegangen und ich schwör's euch, da standen 20 verschiedene Gitterwägen mit Tüten und oben drüber war schön erklärt, in welchen Gitterwagen welches Plastik reinkommt. Und dann saß ich da, glaube ich, eine Dreiviertelstunde und musste diese Säcke aussortieren nach ihren Plastikarten. Also wirklich dann so, ne, von diesen Schalen, wo dann irgendwie Hackfleisch zum Beispiel drin ist, die Folie oben abziehen, die ging in einen extra Sack, die Schale ging in den anderen und so. Also ich saß da wirklich da in der Plastik sortiert.
Ja, Alter, mit Setmüll. Ist ja ekelhaft.
Ja, und ich dachte, was geht denn jetzt ab? Jetzt muss ich hier, hä? Ich wusste gar nicht, dass es so viele Arten Plastik gibt.
Hättest du das gewusst, hättest du es einfach irgendwo in einem Produktionsbüro in so einen großen Container geschmissen, ne?
Auf der Bavaria. Wär ich schnell nach München reingefahren und hätte es in die Veranstaltungszone gehauen.
Und dann wäre es wieder Restmüll geworden.
Ja, ja. Dann hättest du, genau. Aber das sind noch echt die Konsequenzen, denen sich niemand bewusst ist und denen sich auch niemand bewusst sein will. Dass, wenn man wirklich vernünftig mit dem Zeug umgehen würde, dass sofort in Verbindung stehen würde mit einem deutlichen Mehraufwand. Auch mit einem, auch nicht nur das eigentliche Sortieren, sondern auch der geistige Mehraufwand, sich damit zu beschäftigen und zu wissen, wo kommt was rein. Ne?
Ja.
Ich meine, das könnte man natürlich regeln, indem man zum Beispiel die verschiedenen Plastikarten klassifiziert. Dann gibst du denen einen kleinen Stempel drauf und dann weißt du, okay, das ist jetzt Plastikart 1, Plastikart 2. Ne? Und dann hast du vielleicht in der Nähe deine Container, wo du das Zeug reinhauen kannst. Ob es dann jemand macht, ist die Frage. Aber so wirklich kontrolliert wird halt nicht, was wir mit unserem Müll machen.
Dann hast du zu Hause 1000 Mülleimer.
Ja.
Ja.
Ja, oder du hast halt dieses Containersystem halt in der Nähe. Ne? Aber es wird ja zum Beispiel nicht kontrolliert, ob ich jetzt meinen gesamten Bierkasten im Restmüll entsorge. Interessiert keine Sau. Ich kann meinen IKEA-Schrank klein machen und in den Restmüll reinhauen. Da kommt niemand zu mir und sagt, Digga, was ist los?
Also in München kommt man eher zu dir und sagt im Zweifel zu Hause in Restmüll.
Genau.
Ja, ja.
So. Da wird sich höchstens drüber aufgeregt, wenn die Tonne schon voll ist, obwohl sie gestern erst geleert wurde. Aber wer da was reinhaut, ist scheißegal.
Es ist lustig, dass du sagst, oder beziehungsweise ich habe nämlich so ein ähnliches Problem mit Altkleidung. Und zwar habe ich jetzt im Internet auch schon gelesen, im Zweifelsfall kommt Altkleidung einfach in Restmüll. Ich tue mir aber total schwer damit, weil ich bin eben wo groß geworden, wo man es in Altkleidercontainer packt, ne? Jetzt ist es aber so, dass unsere Gesellschaft ja nicht schon kaputt genug ist. Jetzt muss man sich ja natürlich auch schon ausgiebig damit beschäftigen, wer diese Altkleidercontainer aufstellt, weil das ist nicht immer, das sind verschiedene private Organisationen, ne?
Ja.
Und das ist nicht irgendwie alles hier gute Samariter und dann kommt das Zeug irgendwo hin. Weil ich, da wo ich herkomme, war es ganz klar, alles was im Sack ist, ist noch verwertbar. Alles was man so reinschmeißt, kommt zum Zerhäckseln. Und für Dämmmaterial, ne? Das war die Lüge meines Lebens in puncto Altkleidung.
Ja.
Okay. Schmeiß alte Putzlappen und so den ganzen Kram. Darf natürlich nichts mit Öl verseucht sein und so, aber halt alte Geschirrtücher und so. Einfach so rein und alles, was nicht im Sack ist, wird klein gemacht und als Dämmmaterial wieder verwertet, was ja sinnvoll ist. Hier in München ist es aber so, da gibt es wohl zwei große Hersteller. Bei den einen ist man nicht ganz sicher, kommt das Zeug auch wirklich bei Bedürftigen an oder wird es einfach aussortiert? Das gute Zeug irgendwo dann im Secondhand wieder abverkauft und das schlechte in Restmüll geschmissen und nicht verhäckselt, weil es dann eine Organisation ist, der den das scheißegal ist, die einfach nur Profit machen wollen und die dann, weißt du, wüsste ich, okay, die machen jetzt Profit mit meinen Sachen, die noch gut sind, die ich aber nicht mehr tragen kann und wüsste aber im Gegenzug, kümmern sie sich dann aber auch um die schlechten Sachen, dass die weiterverarbeitet werden. Okay, dann könnte ich damit leben, aber die Vorstellung, okay, da wird Zeug, das gute Zeug wird von mir aussortiert und das schlechte Zeug landet dann genauso im Müll. So, ja. Da denke ich mir, okay, was machst du jetzt damit?
Was ja wirklich auch ist, nicht nur, dass das, was in den Altkleidercontainern ist, dass das zu großen Teilen wirklich einfach gehäckselt wird, sondern das wird nach zum Beispiel Afrika, auf einen afrikanischen Kontinent geschippert und da wird dann die einzige Industrie, die es dort gibt, die richtig funktioniert, nämlich die Textilindustrie, torpediert, indem man billige Stoffe sozusagen hat aus Europa, die wir halt in Altkleider geschmissen haben, die man denen dann zu Preisen halt verkauft, sodass die ihre Industrie dort gar nicht mehr aufbauen können und mit unserem alten Scheiß quasi das alles machen müssen. Aber soll ich euch mal sagen, was das Statistische Bundesamt sagt, wie viel Siedlungsabfall wir pro Kopf in Deutschland haben, also das sind jetzt Zahlen von 2021.
Mhm. Oh je.
620 Kilogramm pro Kopf.
Pro Kopf.
Mhm. Also das sind, was sind das, 50 Kilo im Monat?
Das ist
schon ein Haufen.
Das sind auf jeden Fall
Mülltüten.
Einige Mülltüten, ja. Beziehungsweise also einige Kilo allein schon pro Woche.
Und Deutschland ist auch über dem Durchschnitt in der EU. Also EU-Durchschnitt sind 520.
Glaube ich sofort, dass die Deutschen die größten Schweine sind.
Luxemburg.
Ne, wirklich.
Österreich ist noch schlimmer.
Echt, ja?
Die haben 835.
Ja, weil es da keinen Pfand gibt.
Ah.
Ja, das stimmt.
Die schmeißen
ja
wahrscheinlich die Flaschen alle da mit rein.
Also ich muss gerade mal überlegen, wie die Österreicher mit Müll umgehen. Kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, aber ja, das wird wahrscheinlich mit dem Pfand auch zu tun haben.
Hier steht tatsächlich, die EU-weit höchsten Abfallmengen gab es in Österreich mit 835 Kilo. Dann Luxemburg, dann Dänemark mit irgendwas 700 paar zerquetscht.
Verdammten Österreicher, macht uns das schöne Europa kaputt.
Das ist schon verrückt.
Naja, ne? Aber es ist irgendwie gefühlt war mir klar, dass, also ich bin überrascht, dass Deutschland da nicht an Platz 1 auf Platz 1 ist, weil es ist ja, ey, wie gesagt, ich bringe mindestens, also Minimum, einmal die Woche, je nachdem, wie viel ich halt zu Hause auch koche oder irgendwas mache, bringe ich wirklich einen vollen, 30 Liter Sack Müll nach unten, der so widerwärtig durchmischt ist mit allem möglichen Scheiß. Wo ich mir irgendwie denke, jetzt steht natürlich die Frage im Raum, was tut ihr, was tut man, um vielleicht Müll zu reduzieren oder weniger Müll zu produzieren? Jetzt gibt's, ihr kennt ja auch diese Konzepte von diesen Läden, wo du einfach mit Einmachgläsern so hingehst und du schiffst ein. Gibt's in München wohl auch zwei oder es gab mal zwei, aber ich glaube, das ist immer so, da macht mal wieder einer auf und nach einem halben Jahr macht er wieder zu, weil whatever.
Aus hygienetechnischen Gründen, wahrscheinlich das Gewerbeaufsichtsamt macht dicht.
Mit Sicherheit, ja.
In München gibt es nur zwei?
Ich glaube, also
da gab es nicht viele, ja.
Also das letzte Mal, das ist aber schon wirklich lange her, waren es dann irgendwie zwei. Oder zwei in meiner Nähe, ich weiß nicht. Aber was Max auch schon gesagt hat, es ist dann teilweise, hat es so Tante-Emma-Preise?
Ja, ja.
Ne? Also dann zahlst du plötzlich für 100 Gramm Haribo-Gummibärchen, die nicht in der Verpackung sind, einfach unnormal viel mehr. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch für alles andere gilt. Ich kannte mich damals nur mit den Haribo-Gummibärchen-Preise besser aus, deswegen kenne ich die. Als ich da davor stand, dachte ich, na okay, naja, also da könnte halt wirklich, da müsste natürlich schon auch irgendwie auch realistischere Preise aufrufen. Aber geht man das? Also macht man das? Es wäre natürlich schon sinnvoll, weil du würdest ja auch bewusster einkaufen gehen.
Ja.
Du, weil, guck mal, wie, also ich, wie gesagt, ich bin wirklich selber kein Heiliger. Ich mach das, wie alle anderen, nur ich habe ein schlechtes Gewissen vielleicht dabei. Aber weil ich gehe auch einkaufen manchmal und weiß gar nicht, was ich kaufen soll. Ich weiß nur, ich habe noch nichts zum Mittagessen. Ich weiß aber noch gar nicht, was soll ich heute essen. Und dann geht man so in den Laden und lässt sich inspirieren von dem, was der Laden. So, ich lasse den Laden zu mir sprechen. Ne? Was immer eine ganz schlechte
meistens
Idee ist.
Meistens durch die Angebote.
Ja, ja, genau. Ja. Ein gelbes Schild und der Jan steht davor. Und, aber das ist ja eigentlich genau das Problem, weil dann da passieren ja dann diese Spontaneinkäufe, die im Endeffekt dann auch manchmal total die Rohrkrepiere sind. Wenn du aber ganz gezielt jetzt sagst, okay, ich brauche jetzt 500 Gramm davon, so und so und so und so. Und ich bin gezwungen, mir auch die Woche mal so ein bisschen vorzuplanen. Was esse ich denn jetzt die ganze Woche? Und wann esse ich was? Und wie viel brauche ich davon? Dann könnte man sich mit Einmachgläser auf den Weg machen und ganz gezielt halt genau das kaufen, was man braucht. Und dann halt auch, also dann halt auch nicht mehr. Ne? Aber macht halt keiner.
Nee, ich meine, vielleicht muss es da auch erst noch so ein entwickeltes System geben, dass man zum Beispiel von zu Hause aus solche Sachen vorbestellt. Ne, und die dann irgendwie vorbereitet werden, man holt das Ganze ab. Das ist wie zum Beispiel in diesem Rebowl-System, ne, dass man einheitliche Verpackmaterialien hat und dass man dann das Ganze bekommt. Also was ja zum Beispiel eigentlich auch eine ganz, ganz coole Idee ist, ich selber habe es noch nicht probiert, aber viele sind ja davon begeistert, dass zum Beispiel das mit HelloFresh, dass du da quasi deine Mahlzeiten bekommst in einem Karton. Ne, das ist da, glaube ich, alles auch nicht verpackt. Und das ist alles genau abgestimmt auf die Gerichte. Da bleibt super wenig Müll übrig. Eigentlich auch ein ganz geiles Konzept.
Ist nur sackteuer.
Sackteuer und du musst natürlich schon auch vorausplanen, was es natürlich in manchen Berufsfeldern auch super schwierig ist. So.
Wobei, die planen ja für dich. Also da musst du nicht viel nachdenken über die Dinge.
Ja, da wäre ich super froh, wenn ich, wenn Hello, pass auf, HelloFresh finde ich eigentlich auch geil. Wenn du da reinschreibst, hey, ich würde gerne das und das erreichen, keine Ahnung, abnehmen, mehr Fitness, mehr geistige Fitness oder so, die dann sagen, alles klar, wir stellen dir da was zusammen und wir schicken dir das und dann hast du für eine Woche Essen. Voll geil. Würde ich sofort machen. Aber ich bin gerade schon mehr am Googeln, was der Scheiß kostet.
Weil ist schon teuer.
Da zahlst du für Mini-Portionen, zahlst du dann plötzlich irgendwie 60 Euro und dann bist du irgendwie im Monat für eine Person irgendwie 150, 200 Euro los. Also so für Leute mit Familien und so kannst du es völlig vergessen, glaube ich. Außer du bist so gut situiert, dass dir die Kohle scheißegal ist.
Also man muss auch bedenken, dass das natürlich dann halt auf einem anderen Weg zu einem kommt. Es ist wahrscheinlich besser, als unglaublich viel Müll zu produzieren, indem man zig Sachen in Plastik einkauft. Also wir hatten das auch mal hier so eine Probe, so ein Probepaket. Das kommt dann halt in so Papiertütchen. Aber im Endeffekt muss es halt auch transportiert werden. Dann kommt's halt, braucht halt jede Mahlzeit nochmal mehr Benzin oder mehr Energie, um zu einem zu kommen. Weiß nicht, ob das dann so viel besser ist. Außer HelloFresh, die ja ungefähr 80% aller Podcasts sponsoren.
Ich wollte gerade sagen, wir können euch heute leider keinen Code geben, mit dem ihr irgendwie was günstiger bekommt.
Genau. Ich wollte gerade sagen, so teuer ist es gar nicht. Ich habe gerade durchgerechnet. Also, ja, ich habe es mit deutlich mehr Geld gerechnet, aber ja.
Also ich werde das jetzt mal, glaube ich, ausprobieren mit diesen Unverpacktläden. In Gießen gibt es das auch. Weil ich glaube, es ist schwierig, weil es halt wirklich den kompletten Alltag mit Einkaufen und so einfach erstmal über den Haufen wirft. Ne? Da muss man sich einfach neue Gewohnheiten anschaffen. Das ist schon schwierig.
Ja, es wird einem halt auch, wenn man das jetzt für eine Woche zum Beispiel bestellt, ne, dann auch Essen vorgeschrieben. Und ich glaube, das ist das, wo viele vielleicht dann auch wieder ein Problem haben, weil selbst wenn man jetzt einen Wocheneinkauf macht, selber, und dann spontan umentscheidet, dann kauft man halt nochmal was anderes irgendwie. Aber ich glaube, wenn man jetzt so eine HelloFresh-Box da hat, dann weiß man so, okay, das ist jetzt das Essen für die nächsten Tage. Und damit tun sich
so
vielleicht manche schwer, das zu akzeptieren.
Nein, ich finde das so geil. Also da tut sich niemand damit schwer, der irgendwie arbeiten muss. Weil ganz ehrlich, ich sag's dir wirklich, die Vorstellung, dass ich nicht irgendwie so viel Zeit am Tag und in der Woche damit verbringen muss, um mir zu überlegen, was esse ich jetzt, wie halte ich mich jetzt den Rest der Woche am Leben, wenn wir das abgenommen würden, ich würde dankend so eine HelloFresh-Box annehmen und eine Woche lang ein paar Anleitungen mach so und so und so, fände ich voll geil. Mein Problem mit HelloFresh ist, bei den Auswahlmöglichkeiten sehe ich gerade, du kannst zwischen 2 und 4 Personen auswählen und die Anzahl der Gerichte pro Woche zwischen 2 und maximal 5. Das bedeutet, da ist schon mal per se fällt dir schon mal 2 Tage die Woche. Das bedeutet, wenn die jetzt ausgehen, hier steht auch, also pro Woche, also sagen wir mal 4, das heißt, du kriegst 20 Mahlzeiten. Bei einem vollen Monat fällen dir dann immer noch 10 Tage. Das bedeutet, die 250 Euro, die ich bezahle, für 2 Personen und 20 Mahlzeiten im Monat, reichen dann sowieso nicht, weil ich ja dann 10 Tage sowieso nochmal drauf zahlen muss.
Ja.
Also warum gibt es dann nicht, hey, dein Rundum-Sorglos-Paket, du kriegst einfach für den ganzen Monat für einen hoffentlich bezahlbaren Betrag einfach das Essen zugeschickt.
Ja.
Also dieses Konzept macht halt gerade keinen Sinn für mich, weil was bringt es mir? Dann 5 Tage kriege ich was und die anderen 2 Tage muss ich ja dann doch wieder irgendwie mich drum kümmern.
Aber du kriegst ja für 2 Personen. Du hast ja vielleicht nicht immer 2 Personen bei dir. Da kannst du dir ein bisschen, hast ja theoretisch 10.
Ja, okay, aber okay, und dann musst du ja immer mit einer Person mehr rechnen, oder wie? Also, ja, macht für mich nicht so richtig Sinn, wenn du mit der HelloFresh-Lösung dann halt nur 66% deines Essensproblems lösen kannst im Monat.
Ja, es stimmt eigentlich, ne? Wenn, dann richtig. Wer gibt mir alles, ich will mich damit nie wieder auseinandersetzen. Und ich muss sagen, diese Probepackung, die wir da hatten, das Probepaket, das waren 2 Gerichte und die waren echt ziemlich lecker. Das waren also auch sehr gute Gerichte. Also das kann ich neidlos anerkennen.
Also ich bin, wie gesagt, ich bin ehrlich. Ich habe jetzt den Betrag mir ausgerechnet. Da bin ich jetzt für 2 Personen in 20 Tagen auf 250 Euro gekommen. Und das klingt eigentlich vernünftig.
Ja.
Also ist weil okay, ich rechne für mich eben mit 300 Euro im Monat für Essen und Getränke. Ja. Ja. So, also man kann es reduzieren, aber das ist einfach das Geld, was ich so Pi mal Daumen, 250 bis 300 Euro. Ne? Und wenn ich jetzt aber weiß, okay, es fehlen mir dann noch 10 Tage und ich zahle dann vielleicht von mir aus nochmal 50, 60 Euro drauf und komme dann halt auf 320 statt 250, habe aber dafür nicht mehr das Problem, ich muss mir überlegen, was Gesundes zu kochen, weil es wird für mich gedacht und ich spare mir da doch wahnsinnig viel Zeit, mich diesem blöden Essensthema zu entledigen. Dann wäre mir das unter Umständen schon wert. Aber so wie sie es jetzt gerade aufbauen, auf den ersten Blick.
genau. Wir telefonieren noch mal mit euch, HelloFresh, dann könnt ihr das uns noch mal richtig erklären oder auch die Konditionen wirkt klären.
Jetzt, ja, wirkt nicht so super attraktiv, muss ich sagen. Nur so medium attraktiv.
Aber ich habe auch immer gesagt, wenn ich mal reich werde, dann sind die ersten 2 Sachen, die ich mir hole, ein Personal Trainer und ein Koch. Definitiv.
Guck mal, da sind wir ganz unterschiedlich. Bei mir wären es ganz klar Koks und Nutten.
Was im Prinzip das Gleiche ist, wenn man es mal.
Körperliche Betätigung und Verpflegung, ja.
Aber wie groß war denn diese Portion, Brizi?
Nicht so groß.
Also für dich wird es reichen. Ich bin immer noch schockiert, wie schnell Brizi satt ist, als der im Dezember hier war. Der hat einfach nichts gegessen. Ja. Also ich verstehe auch nicht, wie du so viel wiegen kannst, Alter. Ich habe jetzt, seit 2 Wochen verzichte ich auf Zucker, ne?
Ja.
Ich bin jetzt von 84 Kilo auf 79 wieder runter.
Boah.
In 2 Wochen?
Holy ja. Shit, Alter.
Nein, ich habe mich gewogen vor 2 Wochen im Fitnessstudio. Da waren es noch fast 85 Kilo. Ich habe mich gestern nach dem Training gewogen, da war ich bei 79.
Das ist so unfair, wow. Ne? Das ist so unfair.
Aber ich mache natürlich auch Cardio und so und trainiere gerade. Also ich habe so viel Energie, Alter. Ich kann jedem empfehlen, lasst mal eine Weile den Zucker weg. Es ist, ich habe wirklich so, wo ich früher irgendwas schon eigentlich nochmal 5, 6 Wiederholungen vielleicht machen konnte, aber dann zu faul war, ich gehe gerade ans Limit die ganze Zeit. Und auf jeden Fall habe ich bin es von knapp 85 auf 79 Kilo runter.
Alter, das mache ich
und
auch.
Ich fress ohne Ende.
Ja, so. Eigentlich musst du nur noch diesen Mealplan, den du da hast, aufschreiben, zusammen mit deinem Trainingsplan und dann verkaufst du das als Paket.
Ja.
Ja, oder ihr kriegt hier gratis bei Restfett.
Genau. Ey, genau. Ohne Scheiß, zeig mir mal, was du isst und ich versuche das auch 2 Wochen zu machen. Und wir gucken mal, ob unsere Körper wirklich so unterschiedlich sind oder ob ich einfach ein dummes, fettes Schwein bin und die ganze Zeit Scheiße fress und mir das einfach nicht bewusst ist.
Ey, aber ich würde also auch gern 5 Kilo verlieren. Also bitte, please
das
share.
Das gab's zum Beispiel heute bei mir. Habe ich ja eh schon gesagt, wenn man auf Zucker und so verzichtet, dann verändert sich deine grundsätzliche Ernährung von Grund auf, weil ich in letzter Zeit, also gar nicht so mit Absicht, aber es passiert automatisch, total viel veganes Zeug mache. Ich weiß nicht wieso, ich kann es mir auch nicht erklären, warum das Essen automatisch vegetarischer wird. Das war jetzt nicht so. Aber heute gab es zum Beispiel Linsencurry. Mit ich zum Beispiel keinem weißen und keinem Parboiled-Reis, nur noch Vollkornreis.
Okay, das macht auch halt auch satt, ne?
Ja, ich meine, die Portion sieht es riesig aus, ist es aber tatsächlich gar nicht so riesig. Das war jetzt eine ordentliche Portion und da ich ja quasi faste und nur einmal am Tag alle 24 Stunden was esse, merke ich auch langsam, wie mein Magen jetzt auch kleiner geworden ist und ich jetzt doch auch recht schnell satt werde.
So wie ich.
Aber das war zum Beispiel das heute. Sieht jetzt ein bisschen nicht so appetitlich aus, aber ja, Linsencurry mit Kichererbsen.
Das ist jetzt auf jeden Fall die Challenge, Alter. Ich probiere das jetzt auch und dann wird das jetzt mal wissenschaftlich hier auseinanderklamüsert. Ob ich einfach keinen Stoffwechsel habe.
Ich kann dir gerne meine Gerichte schicken, die ich die letzten Wochen gekocht habe. Weil ich durch das, dass ich Zucker reduziert essen will, musste mir natürlich komplett neue Gerichte irgendwie raussuchen.
Bitte in die Gruppe.
Kann ich euch gerne machen. Aber halt Zero Zucker, ne? Also nur was halt in diesen Dosentomaten und so ist. Keine Süßigkeiten, keine Softgetränke, also Kaffee ja, aber nur pur oder halt pur, aber halt schwarz. Ich trinke, wenn dann nur einen Schluck Erbsenmilch, keine reguläre Milch mehr. By the way, Alter, Erbsenmilch, go for Erbsenmilch von VLY. Weiß nicht, wie man die ausspricht, aber.
Fly,
ja, wahrscheinlich, ja.
Ich bin schon geübt, im vegane Sachen entziffern zu können. Ich habe eine Sache, die ist mir vorhin eingefallen. Und genau, das ist mir eingefallen, als du gesagt hast, Jan, dass das ist ja Setmüll. Und da habe ich mir gedacht, so ja, das ist auch ein großes Problem, dass wir Müll halt auch eklig finden. Also warum eigentlich?
Ja, aber ich ekel mich da nicht vor dem Müll, sondern vor dem, der das angefasst hat.
Ey, aber ganz ehrlich, also wir hatten, weißt du, früher in der Heimat, da gab es doch auch immer, hatte eigentlich jeder einen Kompost, so einen Komposthaufen da irgendwo am Haus, ne? Und wir haben da das natürlich auch immer, ich sag jetzt mal, bewirtschaftet, also unseren Müll da drauf geschmissen. Biomüll natürlich. Und irgendwann bei uns sind da Pilze gewachsen. So essbare Pilze einfach. Und ich weiß noch, dass mein Vater hat gesagt so, ja geil, guck mal, das sind Pilze, kann man ernten, kannst du essen. Dann habe ich gesagt, Alter, die Pilze wachsen auf unserem Müll. Ich kann das nicht essen. Aber es ist eigentlich total irrational. Du kannst es natürlich essen, das ist super gut.
Genau, kompostierte Erde ist eigentlich, hast du mal so unten, das ist die Erde, wenn das einmal so lang da drin kommt, das ist Erde einfach.
Ja, es ist einfach Erde, es ist perfekt, perfekter Humus. Das ist alles super.
Perfekt. Aber was ist denn das große Fazit? Ich glaube, das große Fazit ist, wenn man mal ehrlich zu sich selber ist, dass wir eigentlich immer noch genauso schlimm sind wie alle anderen, nur auf einer anderen Ebene schlimm. Aber so wie jeder irgendwie irgendwas tut, was eigentlich nichts bringt und sich dann besser fühlt, tun wir ein bisschen mehr, was eigentlich auch nichts bringt, aber wir fühlen uns danach irgendwie besser. Was wirklich helfen würde, wäre wahrscheinlich, wenn man, und ich weiß, das ist so blöd, wenn man immer sagt, EU und Reglementierung, ist aber in dem Fall vielleicht sinnvoll, dass man einfach sagt, okay, die Hersteller müssen weniger oder werden verpflichtet, weniger Plastik herzustellen.
Ja.
Ja, also vor allem halt auch bei Dingen, wo Plastik einfach auch überhaupt gar nicht, nötig wäre.
Also ich werde das jetzt mal versuchen mit diesem unverpackt Gedöns.
Ich habe parallel auch geguckt und es gibt bei mir um die Ecke tatsächlich noch einen Supermarkt, der das hat. Ich werde da auch mal hingucken.
Ja, also ich bin auch jedes Mal immer wieder erstaunt, weil auch Dinge, die bei mir so im Kopf sitzen, meine Freundin war heute in so einem Biomarkt und da habe ich sie erstmal angekackt, was sie denn da macht. Das ist nur arschteuer und das ist bla bla bla. Habe ich auf den Kassenzettel geguckt, das war nicht teurer. War nicht teurer als sonst. Keine Ahnung. Und deswegen, irgendwie muss man, glaube ich, auch einfach da mal das machen. Man muss es einfach machen, auf was man Bock hat und nicht irgendwie denken so, ja gut, jetzt zahle ich 1 Euro mehr und dann ist es ganz schlimm. Das ist eh alles. Mit wie viel Lobby-Scheiße von der Plastikindustrie und von den ganzen anderen Kack-Lobbys, Ölindustrie, Fleischindustrie, mit wie viel Lobbyarbeit man einem das Gehirn gebumst hat, jahrelang. Und man denkt, das wäre so, das wäre jetzt halt alles so und keine Ahnung. Das regt mich eh mega krass auf gerade. Deswegen einfach mal das machen, was einem das Gewissen sagt. Und dann guckt man mal, wo es hingeht.
Ja.
Ja.
Also München hatte anscheinend mindestens 11 Orte schon. Es gibt da wohl inzwischen doch mehr. Aber ja, wollte ich nur mal sagen, nicht, dass dann die erste Rückmeldung kommt. Was labert ihr da? Also, ich meine, das letzte Mal, als ich mich damit beschäftigt habe, ist auch schon ein bisschen her.
Ja, es ist halt, ich mag jetzt kein neues Fass aufmachen. Es ist aber natürlich auch sowas, du brauchst halt auch Lagerplatz für sowas. Ne? Ich habe eine ziemlich kleine Küche. Also ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Ich muss das jetzt irgendwie auslagern. Mal sehen, vielleicht ins Studio.
Ich hab halt bei mir immer das Problem, wenn ich in solche Läden gehe, ne? Einfach mal um zu gucken, wie teuer wird der Spaß jetzt. Ich fühle mich, weil das ja eher so Tante-Emma-mäßig aufgebaut ist, ne? Das sind ja keine anonymen Supermärkte, sondern das ist ja alles sehr wahrscheinlich auch stammkundenlastig und so. Und ich habe immer so das Gefühl, wenn ich da reingehe, dann werde ich auch direkt irgendwie so ein bisschen, da fühle ich mich gezwungen, jetzt auch was zu kaufen, weil man schlendert ja da nicht durch wie durch ein Rewe oder Edeka, sondern. Und dann sehe ich die Preise und denke mir so, boah, ganz schön teuer, Alter. Und dann kann ich aber nicht rausgehen. Das bedeutet, ich weiß jetzt schon, wenn ich mir so einen Laden anschaue, dann nehme ich so ein Alibi-Glas mit, wo ich mir dann irgendwie alibimäßig Müsli oder sowas reingebe. Letzten Sommer musste ich ein Paket zurückschicken über Hermes oder so. Und dann war ich plötzlich in so einem total alten Teeladen irgendwie, die so wirklich so am Arsch der Heide, überhaupt gar nicht auffällig. Und ich stehe so da und denke mir so, ja, du gehst jetzt da rein, hier macht's Bimmelim an der Tür und du stellst dir ein Paket und du sagst, tschüss, da habe ich mir Earl Grey Tee für 6,50 Euro gekauft, der bis heute unangerührt bei mir in der Küche steht. Ich habe aus diesem Beutel, der 6,50 Euro gekostet hat für, ich weiß nicht, 20, 30 Gramm Earl Grey oder so. Ich habe das nie angerührt, nie. Ich bin kein Teetrinker. Aber aus schlechtem Gewissen habe ich der alten Frau, weil die war schon sehr alt, für 6,50 Euro. Aber die war dann auch noch so unfreundlich, weil ich so, ja, okay, ja, ich würde noch, ach cool, wusste ja gar nicht, dass es hier einen Teeladen gibt. Ja, Mensch, ist das schön hier, ja. Also ich würde einen Tee mitnehmen. Aber, und sie ist so, die war so eine bayerische Grantlerin. Ja, was wollen sie denn? I don't fucking know. Habt ihr Schwarztee, Earl Grey? Da hat sie mir 50.000 Earl Grey. Und die so, ja, den da. Und ich so, ja, warum nicht? Und sie so, ja, wie viel?
Das ist so geil, wenn man gar keine Ahnung hat. Und ja. Wollen sie das? Ich weiß es nicht. Ich will eigentlich gar nichts.
Ich will einfach nur ein reines Gewissen. Ich will einfach der gleiche Mensch bleiben, der ich vor 3 Minuten war, als ich diesen Laden betreten habe. Aber ich kann dieser gleiche Mensch nicht sein, wenn ich jetzt hier rausgehe und nichts kaufe. Es tut mir leid, das ist nicht ihr Problem, es ist ein Problem mit mir und meinem Ego. Aber da müssen wir jetzt beide durch.
Das ist eigentlich geil. Das sollte man denen vielleicht auch sagen, weil dann haben die vielleicht schon so, können die so Gewissenstee schon mal vorbereiten.
Ja, genau. So Leute habe ich 7-mal die Woche. Ja, kommen Sie mit.
Hier ist ein 10-Euro Gewissenstee. Passt es?
Geil wär's, wenn sie das wirklich checkt und beim Rausgehen noch hinterher ruft so, auf Nimmerwiedersehen.
Ja. Wer sich aber wieder hört, das sind wir. Und zwar nächste Woche.
Alright, yes. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, Party People.
Macht es gut.
Ciao.